Ihr Lieben, herzlich willkommen zu Folge 117 von Football's Coming Home. Es ist Montagabend, wir schreiben den 4. Mai und die Saison ist endgültig auf der Zielgeraden angekommen. Wir haben viel zu besprechen. Einige sportliche Entscheidungen sind an diesem 1. Mai-Wochenende gefallen. Und es freut mich sehr, dass ich das heute mit einem Mann besprechen kann, der bestimmt an diesem Wochenende extrem viel Fußball geschaut hat und dementsprechend sehr viel mehr über gewisse Dinge sagen kann, wie ich, der im tiefsten Brandenburg das ganze Wochenende unterwegs war. Grüß dich, Luca.
Hallo David und hallo an alle, die zuhören.
Ja, fangen wir vielleicht direkt gleich mal an. Wie hast du so dieses Wochenende erlebt? War ja auch speziell, ne? Am Freitag Feiertag, 1. Mai, dementsprechend fanden ja keine Spiele statt. Und da hat sich das sowohl, ja, Bundesliga, zweite Bundesliga, dritte Liga, hat sich das ja am Samstag und Sonntag alles so ein bisschen zusammengestaut. Und man hatte ja oftmals noch mehr Spiele, wie es normalerweise üblich ist. Wie hast du das so verfolgt?
Ja, also ich sag mal so, man freut sich im Endeffekt fast schon, wenn so viel, also ich bin immer sehr Fan von diesen Samstagnachmittagsspielen, muss ich sagen, deswegen fand ich es jetzt auch mal gut, dass so viele Spiele, jetzt kann man sagen, okay, es war eigentlich faktisch ja nur eins mehr, weil wir hatten ja dann doch im Endeffekt drei Sonntagsspiele dazu, aber je mehr Spiele parallel stattfinden, umso besser ist es. Und es war ja, ich sage es mal, auch generell ein sehr spannender Samstag und das hat ja auch zumindest sehr Spaß gemacht. Also es war jetzt ergebnistechnisch, wenn man es mal so sieht, jetzt kein Fest. Also da hat jetzt keiner so richtig ein Fest gefeiert, gerade am Samstag nicht. Außer für Leverkusen kommen wir sicherlich auch nochmal kurz dran zu sprechen. Aber es war ja auf vielen Plätzen sehr ausgeglichen.
Ja, und vor allem sind auch wieder viele Tore gefallen. Werden wir gleich drauf zu sprechen kommen. Vielleicht unser Programm für heute sieht folgendermaßen aus. Als Thema der Woche haben wir so ein bisschen einen Themenmix. Lustigerweise, wir werden ein bisschen über Eintracht Frankfurt sprechen, über Schalke 04, die zurück sind in der Bundesliga. Dann vielleicht auch noch ein paar Worte zum VfL Osnabrück, die sind zurück in der zweiten Bundesliga, während der SSV Ulm abgestiegen ist in die Regionalliga. Dann verlieren wir natürlich ein paar Worte zum 32. Spieltag in der Bundesliga und dann in gewohnter Form der Fail und der Ehrenmann der Woche. Ich bin sehr gespannt, was uns Luca da mitgebracht hat. Fangen wir mal an mit Eintracht Frankfurt. Warum habe ich die Frankfurter Eintracht in das Thema oder in die Themen der Woche mit einfließen lassen? Ich habe ja am Anfang schon gesagt, ich war jetzt am Wochenende viel unterwegs und habe da jetzt während der Tage jetzt nicht so viel mitbekommen. Was ich aber mitbekommen habe, noch war diese Pressekonferenz von Albert Riera vor dem Spiel gegen den HSV, welches die SGE ja am Ende mit 1-2 verloren hat, wo er so Dinge sagte wie, das ist keine Bar oder ein Zirkus, sondern ein professioneller Fußballverein. Die Atmosphäre hier ist vergiftet, nicht in diesem Gebäude, aber außenrum. Und dann, also im Endeffekt ging es darum, dass er, ja, da einmal den Medien, den anwesenden Medien ein paar Dinge mitgegeben hat. Beispielsweise, ich glaube, das ging gegen einen Sportjournalisten von der Bild, wo er so sagte, wenn du diesen Club nicht liebst, dann geh. Es bezog sich vor allem auf die Berichterstattung um Jonathan Burkhardt. Da hatte die Bild berichtet, dass der Spanier wohl, die Körperfettanteile von Burkhardt ihm da nicht gefallen haben, aber er soll es Burkhardt nicht persönlich ausgerichtet haben, sondern soll dafür seinen Co-Trainer Jan Fieser vorgeschickt haben. Das hat Riera aber abgestritten unter Motto, es gibt keine atmosphärischen Störungen zwischen der Mannschaft und ihm und auch nicht zu Burkhardt, denn Burkhardt habe im Training dann auch die richtige Reaktion gezeigt. Und ja, was hat er noch alles so gesagt? Ja, über Taktik spreche ich mit Journalisten nicht. Also dementsprechend, die PK war auch so ein bisschen, selbst wenn du ihn vermeintlich keine kritischen Fragen gestellt hast und ihn gefragt hast, wie geht die SGE, ne, das Spiel gegen den HSV an, bist du oder sind am Ende im Prinzip alle aus dem Raum rausgegangen und dachten sich so, okay, wir konnten fragen, was wir wollten, wir haben eigentlich im Prinzip nichts erfahren, sondern haben eigentlich nur so eine kleine Wutrede des Frankfurter Coaches mitbekommen. Wie hast du das Ganze wahrgenommen? Wie war so deine erste Reaktion? Ich meine, das ging ja relativ schnell durch die Gazetten, beziehungsweise Wir sind ja online unterwegs durch sämtliche Online-Medienportale etc.
Ja, es war schon sehr kurios, muss man sagen. Ich meine, dass Riera mit, ich sage es mal so, Aussagen um die Ecke kommt, auch finde ich immer gerade nach dem Spiel, wo er noch sichtlich teilweise sehr emotional aufgeladen ist und Dinge erklärt, wo man teilweise ja selber nicht immer hinterherkommt, hat sich das irgendwie eingereiht. Generell muss ich sagen, an sich vielleicht, und das ist ja so ein bisschen, was er vielleicht versucht zu spielen, so, um sich so ein bisschen vor die Mannschaft zu stellen. Aber das gelingt ihm zumindest nicht 100%. Ich meine, bestes Beispiel ist ja Tim Walter in der zweiten Liga. Da gab es ja dieses kuriose, die kuriose PK.
Ja.
Aber seitdem hat er ja komplett geliefert. Und das ist ja bei Riera in seinem Fall mit Frankfurt ja jetzt gar nicht der Fall. Und mit diesem, wenn du diesen Verein nicht liebst, dann gehst du, ist ja, also es sollte ja als, also kann ja als Journalist, oder sollte einem ja eigentlich egal sein, weil du berichtest über den Verein, es darf ja eigentlich in dieser Weise keine, oder sollte zumindest kein Interesse dahinter liegen. Deswegen eigentlich auch wieder so eine Aussage, wo man denkt, nicht ungewöhnlich, dass es von ihm kommt. Aber ich sag mal so, passt zu der Gesamtsituation rund um das Spiel, weil die Reaktion auch von den Fans während des Spiels und auch nach dem Spiel hat das ja auch nochmal gezeigt, gerade nach dieser Leistung gegen den HSV, der jetzt auch nicht vor Selbstbewusstsein gestrotzt hat vor diesem Spiel, muss man ehrlicherweise auch sagen.
Ja, definitiv. Das, was ja Riera eigentlich auch schon immer seit Wochen bemängelt, dass er sich halt ungerecht behandelt fühlt von allen, das hat er ja hier auch nochmal deutlich gemacht. Man muss ja dazu sagen, als er kam, haben, glaube ich, alle so ein bisschen gedacht, wer ist er? Und als man ihn dann so ein bisschen gehört hat, auch so seine Vorgeschichte, dachte ich mir so, oh, das könnte auch für die Bundesliga, egal in welche Richtung, unfassbar interessant werden. Nur das Problem war dieses Interessante, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber bei mir ging das relativ schnell dann in die Richtung, okay, es wird cringe. Weil wenn du die ganzen Aussagen dir angehört hast, ne, du erinnerst dich noch mit, ich rieche meine Spieler im Training oder was er da gesagt hat, oder meine Spieler sollen wie Haie agieren. Also es kam ja jede Woche aus der PK heraus immer irgendwelche Schlagzeilen, wo du dir dachtest, okay, eine kleine Nummer geht bei ihm irgendwie nicht. Und das Lustige ist ja auch, dass im Zuge dessen seiner Vorstellung ja auch einige Leute oder einige Menschen, die ihn näher kennen oder was weiß ich, oder die früher mit ihm zusammengearbeitet haben, ja schon vorher gesagt haben, dass, wie hat es jemand formuliert, ich mache das mal mit meinen eigenen Worten so sinngemäß, wenn Gott oder Jesus neben ihm sitzen würde, würde er ihn trotzdem fragen, wer er ist. Irgendwie so sinngemäß war das. Und da dachte man sich ja schon, oh, okay, das scheint ja ein sehr komischer Typ zu sein, aber da kannte ihn niemand. Aber mittlerweile kann ich das so ein bisschen nachvollziehen, was damit mal gemeint war. Ne? Und jetzt schauen wir vielleicht auch mal aufs Sportliche so ein bisschen. Er hat die Frankfurter Eintracht am Anfang stabilisiert. Das kann man schon so sagen. Nur der Trend spricht jetzt nicht für ihn. Also hat jetzt so einen Punktschnitt von 1,45. Das ist okay für Europa, wo ja die Eintracht eigentlich hin möchte, ist es aber zu wenig. Man kann also sagen, in 11 Spielen sind es, glaube ich, 16 Punkte, also 4 Siege, 4 Unentschieden und 3 Niederlagen. Die Abwehr ist halt nicht mehr stabil. Das hat er ja am Anfang sehr gut hinbekommen. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Und offensiv, und du hast die Pfiffe ja schon angesprochen, ist das halt einfach gar nichts. Und du hast jetzt hier einen Can Usun, hat ja beispielsweise wieder getroffen. Aber ansonsten, der hat ja so stark losgelegt. Unter Riera, du siehst ihn nicht. Dann hast du noch Johnny Burkhardt, haben wir ja eben schon besprochen. Mario Götze war ja auch so ein spannendes Thema. Der hat in diesem Jahr, glaube ich, 23 Minuten, nee, seit Anfang März, hier steht's, seit Anfang März hat er insgesamt 23 Minuten gespielt und Anfang April hat er noch seinen Vertrag verlängert. Also daran sieht man ja eigentlich, dass in der Kommunikation ja einiges nicht stimmen kann.
Es wirkt zumindest so, ne? Also ich habe jetzt mal die letzten Spiele gemacht, du hast es ja schon erzählt. Generell ergebnistechnisch war das jetzt unter ihm, du hast gesagt, ja, die haben die Abwehr deutlich, zumindest am Anfang, verbessert, aber eigentlich war so ein bisschen der Vorbote, wenn man es so sehen möchte, schon eigentlich das Spiel gegen St. Pauli, 0-0 ging es damals aus, dann 1-0 gegen Heidenheim. Und dann, ja, das ab dem Mainz-Spiel, könnte man sagen, ging es dann so in die Richtung, wie es halt gerade ging. Seitdem ja dann nur ein Spiel gewonnen und das gegen Wolfsburg, was man, wenn man das Spiel zumindest zu Teilen gesehen hat damals, war das jetzt eigentlich auch so ein Spiel, wo man sagt, es hätte auch anders ausgehen können. Also unentschieden, ja. Sieg Wolfsburg. Also es war halt in dem insgesamt gesehen halt schon deutlich glücklich. Deswegen, dass man mit einem Sieg auch dann mehr dasteht, ist schon der Wahnsinn. Und ja, du hast gesagt, ob jetzt Mario Götze, das muss man halt schon sagen, jetzt so ein Träger noch in der Mannschaft ist, weiß ich nicht. Ich glaube, so das Thema Führungsspieler ist ja bei Frankfurt ja auch noch so ein Thema. Du hast halt Kevin Trapp zur neuen Saison oder zur aktuellen Saison besser gesagt ja verloren. Und das ist ja, ich sag's mal, auch ein ganz großes Thema. Und Mario Götze, klar, er ist ja schon, ich sag's mal, im höheren Alter. Das mag man ja eigentlich auch so ein bisschen kaum vorstellen, aber es ist ja wirklich so. Aber so richtig Führungsspieler, glaube ich, das muss man ja schon sagen, ist er ja nie gewesen. Deswegen ihm jetzt quasi zwangsweise diese Führungsrolle anzudichten, finde ich auch manchmal ein bisschen komisch. Aber das ist, glaube ich, das, was so ein bisschen fehlt. Also diese tragenden Säulen dann auf den Platz zu bringen, auch hatte man ja im Winter, also es hieß ja schon im Sommer so ein bisschen, was man aus Frankfurt zumindest so, also, ich sag mal, aus dem Umfeld vermeldet hat. So, ja, Sechser und Innenverteidigung ist so ein bisschen das Problem. Man hat im Winter dazu hingegen gar nichts gemacht. Fand ich schon so in dem Sinne kurios und das hat sich ja offensichtlich ja nicht verbessert. Also von daher, ja, neuer Trainer. Er sagt ja auch, er fordert ja mehr Zeit ein. Ob er die dann kriegt, ich sage jetzt mal, wird sich nicht ausgehen. Jetzt kann man sagen, gut, er hat auch keine Vorbereitung gehabt, der Kader ist schlecht zusammengestellt, aber zumindest sollte man den Abstand, oder das war ja das Ziel, der Abstand auf die Champions League Plätze etwas zu, oder ich sag's mal, gleich zu halten, oder zumindest kurz oder kürzer zu halten, ist ihm ja deutlich nicht gelungen. Deswegen, ja, schwierig, was man dann im Sommer macht. Vor allen Dingen auch beim Thema Markus Krösche, der ja auch viel richtig gemacht hat, aber auch immer die richtigen oder die Spieler dann abzugeben und dann neuen Kader drauf aufzubauen, ist auch nicht einfach. Also klar, dass du das Geld brauchst, ist keine Frage. Ich meine, sehen wir, wo die Topstars von Frankfurt letzte Saison rumlaufen. Deswegen, aber klar, immer so einen Neuanfang zu machen und dann direkt wieder Europa, muss man sagen, ist auch wirklich schwierig. Also es insgesamt, wenn man das nüchtern betrachtet, einfach eine schwierige Gesamtsituation für alle. Also für die Spieler, für Trainer und wahrscheinlich auch alle, das drumherum gehen. Aber der Druck natürlich von außen richtig groß, keine Frage.
Ja, Krösche hat ja ein klares Bekenntnis nach diesem Spiel vermieden. Jetzt stand Montag, 19.25 Uhr, wird auch Riera weiterhin im Amt bleiben. Kann natürlich sein, dass sie das jetzt irgendwie noch durchziehen und dass es dann im Sommer eine Trennung gibt. Ne? Es stand jetzt da alles offen. Was halt auch komisch ist, gut, das ist nicht auf dem Mist von Riera gewachsen, aber offensiv, er sagt ja selbst, ne, es ist ja insgesamt ein sehr junges Team, ne, wo man gewissen Spielern Zeit geben muss, da stimme ich ihm auch vollkommen zu. Aber auf der anderen Seite, gerade in der Offensive, da hast du so viel Potenzial. Da hast du im Winter auch noch mal massiv nachgelegt mit Ebno Talib und Amai Mouni Echguyab, die sich am Anfang, die das auch nicht schlecht gemacht haben. Wenn du aber mal auf deren Einsatzzeiten guckst, auch wenn die überhaupt kommen, dann auch in diesem Spiel gestern gegen den HSV war das auch in der 81. Minute kamen, glaube ich, beide. Also das Problem ist, du schaffst ja aber auch, diese Konstanz erreichst du ja gar nicht erst, wenn du da immer hin und her überlegst. Klar, verstehe ich, wenn Riera sagt, er möchte Trainingsleistung belohnen und da sagt er halt, okay, Johnny Burkhardt setze ich dann jetzt mal auf der Bank, weil mir das nicht gefallen hat, dann zeigt er mir nächste Woche im Training, dass er es besser kann und dann spielt er nächste Woche wieder. Das ist ja okay, so, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, das ist bei vielen Offensivspielern offenbar so. Oder ich kann es mir umgekehrt ja ehrlicherweise nicht vorstellen, dass jeder mal unterschiedliche Phasen hat oder sich im Training unterschiedlich anstrengt, mal mehr, mal weniger. Und wenn das doch so ist, dann müsste ich ja aber wiederum auch sagen, sorry, da macht man als Trainer auch einiges falsch. Also das, du bekommst ja überhaupt keine Konstanz vorne rein durch diese ganzen Wechsel. Und nochmal, du hast da genug Potenzial. Ob es für Europa am Ende reicht, vielleicht muss sich die Frankfurter Eintracht damit begnügen, mal, dass jetzt mal ein Jahr Pause ist. Ich meine, seit 2020 war man jetzt durchgängig dabei. Und es war ja auch eine total erfolgreiche Zeit. Aber ich weiß nicht, würde man das akzeptieren? Ich kann es mir ja nicht vorstellen.
Das ist, glaube ich, schwierig zu akzeptieren. Ich meine, wenn du das erste Mal dich über die Liga qualifizierst für die Champions League und danach die Saison aus diesen Rängen rausfällt, sogar relativ deutlich rausfällt. Ich meine, wenn wir die aktuelle Form von Freiburg sehen, die jetzt zumindest in der Bundesliga aufgrund der Doppelbelastung Europa League Halbfinale jetzt auch nicht dementsprechend war, aber die Punkten zumindest, die denen auch diesen einen letzten Platz möglicherweise streitig machen. Wir haben ja noch, oder Deutschland hat zumindest ja noch die Möglichkeit, ja noch diesen Extraplatz zu bekommen. Das hängt natürlich auch stark von Freiburg selber und auch von den Bayern ab, die dann Mittwoch beziehungsweise dann am Donnerstag spielen. Deswegen, aber es könnte zumindest, und das kann man vielleicht Frankfurt so ein bisschen hoffen, dadurch so ein bisschen ein Reset sein, wenn man mal ein Jahr nicht Europa spielt, ohne diese Dreifachbelastung über eine ganze Saison, selbst wenn diese Dreifachbelastung Champions League ja im Endeffekt nur bis dann zum neuen oder Anfang des neuen Jahres ging, aber sie ist ja zumindest da und du baust ja deinen Kader darauf aus. Aber ich sage jetzt mal, dann könnte man aussortieren oder zumindest gucken, wen man noch dazu holt und wen man auch vielleicht auch aussortiert und dann möglicherweise wieder in Richtung Europa League, was für mich zumindest für Frankfurt eigentlich das der perfekte Wettbewerb ist, weil es sind halt zu viele Vereine, muss man halt schon sagen, aus der letzten Saison, wo man von profitiert hat, dass man eben Dritter geworden ist, weil Dortmund war ja lange Zeit auch in der letzten Saison noch hinter dir oder ist ja auch hinter dir auf Platz 4 dann gegangen und Leipzig letzte Saison ja gar nicht performt, die performen ja wieder, Hoffenheim ein Kandidat gewesen, Stuttgart hast du hinter dir gelassen. Also es sind auch viele Faktoren gewesen letzte Saison, die halt jetzt einfach gar nicht zum Tragen kommt. Jetzt spielst du vielleicht auch eine schlechtere Saison und deshalb kommt im Endeffekt alles zueinander, aber um lange Rede kurzer Sinn zu machen, ohne Europa eine Saison, glaube ich, sollte in Frankfurt auch irgendwie funktionieren und könnte vielleicht ein Anfang von etwas vielleicht längerfristigem werden. Wer weiß, was dann auch im Sommer passiert.
Abschlussfrage dazu. Riera hat ja auch gesagt, er würde sich halt, wie gesagt, wünschen, dass er im Sommer die Chance bekommt, den Kader nach seinen Vorstellungen zu gestalten, logischerweise die Vorbereitung auch zu machen. Würdest du das Stand jetzt mit ihm im Sommer weitermachen?
Boah, das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Also ich würde es zwar gern mal sehen, aber ich glaube, wenn ich die Entscheidung treffen würde, würde ich es nicht machen. Aber ich könnte jetzt auch aus dem Stegreif keinen richtigen Nachfolger für Frankfurt nennen, der jetzt dementsprechend sagt, okay, das wäre jetzt einer, der jetzt da als Nachfolger von Riera angehen würde. Ich sage jetzt mal Oliver Glasner. Würden sich viele, glaube ich, wünschen, aber ich glaube, an dem Traum muss man sich relativ schnell verabschieden, weil der ist, also kann ich mir zumindest vorstellen, für in England zumindest für Größeres bestimmt.
Ja, das könnte durchaus sein. Aber das wäre eine heftige Wendung, wenn Markus Kröschel das hinkriegen würde. Aber ich glaube eher nicht. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Aber auf jeden Fall, es wird nicht langweilig in der Bankenmetropole und ebenfalls nicht langweilig ist es, ja, Bankenmetropole kann man zu Gelsenkirchen nicht wirklich sagen, ist das glatte Gegenteil, aber immerhin kann S04 sich wieder Bundesligist nennen. Nach 3 Spielzeiten in der zweiten Liga ist man an diesem Wochenende aufgestiegen, auch schon Meister. Was sehr beeindruckend ist, seit dem 22. Spieltag ist man ja ununterbrochen an der Tabellenspitze. Und was ja so ein bisschen kurios ist, dass ja Schalke spielerisch jetzt nicht mit Pauken und Trompeten aufsteigt. Ich füttere euch mal mit ein paar Statistiken. Also man hat jetzt am Wochenende das 1:0 gegen Düsseldorf. Letztendlich, das war das 15. Mal, dass man einen Sieg geholt hat mit einem Tor Unterschied. Es war das 8. 1:0 in dieser Saison. Und wenn du mal guckst, man hat nur 49 Tore erzielt. Elversberg, Hannover, Paderborn, Darmstadt, Karlsruhe und sogar Dynamo Dresden haben mehr geschossen. Auf der anderen Seite hat man mit Abstand die beste Defensive der Liga mit nur 28 Gegentoren. Weil du ja auch Köln-Fan bist. Ich finde, es hat vielleicht nicht 1:1, aber dieses Schalke erinnert mich schon so ein bisschen an den Kölner Aufstieg in der letzten Saison. Auch da war das ja jetzt spielerisch und was die Anzahl der Tore angeht, war das ja auch nicht hilarious. Aber es war auf einer soliden Grundlage, mit der man heute auch in der Bundesliga, gut, Köln ist zwar jetzt da noch mit unten drin, aber zumindest man ist da gut mit dabei und wo man in der Bundesliga sich eine gute Basis in dieser Saison gelegt hat. Ist da Schalke so ein bisschen, haben die sich da so ein bisschen was abgeguckt in der Hinsicht vielleicht?
Ich sag mal so, Schalke hat sich oder hatte zumindest längerefristige Zeit, wenn du hast ja gesagt, Köln letzte Saison erinnert so ein bisschen daran, die hatten vielleicht langfristiger noch das Ziel zu sagen, okay, in der zweiten Liga bestehst du nicht durch spielerische Qualität. Ich meine, viele Teams oder einige Teams, die auch da oben stehen, versuchen es zumindest und scheitern dann hingegen an Gegnern, wo man denkt, die müsste man locker schlagen. Und das muss man sagen, hat ja Schalke oder ist zumindest in der Saison bei Schalke gar nicht so eingetreten. Klar hat man auch mal Spiele verloren, so ist es ja nicht. Aber das gehört ja, ich sage es mal, so einer Saison dazu. Dafür ist die zweite Liga einfach sehr ausgeglichen, hat sehr, sehr starke Vereine, die ja auch immer um den Aufstieg mitkämpfen, seit auch schon ein paar Jahren und da gehört Schalke auch dazu. Sie haben jetzt den richtigen Trainer gefunden, die haben eine gute Abwehr, du hast es schon gesagt. Und ja, wenn dann eben dieses eine Tor mehr reicht, dann gewinnst du die Spiele und gerade in den direkten Duellen hat man immer sehr, sehr gut ausgesehen. Deswegen kann ich da nur Glückwunsch sagen und zum Thema erste Liga, klar, mit einer guten Defensive, kannst du da schon einiges reißen, keine Frage. Ich sage jetzt mal, St. Pauli ist ein gutes Beispiel gewesen, zumindest in der letzten Saison. Aber fest steht natürlich, zur Bundesliga stehen viele Spieler nicht auf dem Platz, die dann in der zweiten Liga auch Schalke zum Aufstieg verholfen haben. Aber ich glaube, das ist relativ normal. Also das sollte jetzt eigentlich auch keinen überraschen, dass es dann so kommt. Aber ich würde mal sagen, generell das Gefüge wirkt zumindest stabiler. Ich meine, es kann auch wieder ganz schnell gehen nach 5, 6, 7, 8 Spieltagen. Dafür ist Schalke ja dann auch sehr schnelllebig. Aber man scheint zumindest auch so in der Führung jetzt auch mit dem Trainer ein sehr stimmiges Bild auch insgesamt abzugehen. Also die Leute haben wieder richtig, also ich sag mal, Bock hatten sie auf jeden Fall schon immer, weil letzte Saison, vor einem Jahr, dieses Horrorspiel gegen Elversberg aus ihrer Sicht, wo sie sich ja umgedreht haben in der Kurve und mit diesem Banner kam irgendwie schönen Sommer, ihr Versager. Das war schon echt kurios. Und wenn du dann überlegst, ein Jahr später steigst du auf, das hätte zu dem Zeitpunkt, ich glaube, wenn du jeden gefragt hast, selbst nach dem ersten Spieltag gegen Hertha, hätte keiner, glaube ich, geglaubt, wenn du sagst, die steigen dieses Jahr auf, dass das auch so passiert. Also deswegen starke Leistung und schön auch wieder die in der Bundesliga begrüßen zu dürfen, weil, wenn man ehrlich ist, ohne so Vereine klappt, geht's auch einfach nicht in der Bundesliga. Also, dass wir dann auch so ein Derby dann wieder zurückbekommen, ist einfach toll.
Ja, total schön, auch die Freude da zu sehen. Was ja auch beeindruckend war, dass sie eine gewisse Stressresistenz immer bewiesen haben. Das siehst du an den knappen Ergebnissen im Spiel. Aber auch über die gesamte Saison, dass du immer, wenn dann doch so ganz kleine Rückschläge kamen, Niederlagen in Braunschweig, in Bochum, kann ich mich noch dunkel dran erinnern. Man ist im Pokal in der zweiten Runde ausgeschieden, gut, das kann passieren, aber da ist man gegen Darmstadt mit 4-0 untergegangen, wenn du dich noch ganz dunkel daran erinnerst, ne? Und dann auch im Winter diese Posse um Musa Silla, geht er nicht, der Transfer hat sich zerschlagen. Aber sie haben ihn irgendwie wieder hinbekommen, ihn da wieder ins Team zu integrieren. Ne? Also immer, wenn du trotzdem so kleine Störfeuer hattest, haben sie das immer gut gelöscht bekommen. Und das waren ja immer heikle Momente, wo es hätte auch kippen können. Ne? Aber das haben sie immer mit einer gewissen Ruhe dann quasi einmal übergeleitet. Und was natürlich auch massiv an Miron Muslic liegt, auch ähnlicher Move wie bei Albert Riera, wo du dir am Anfang dachte, wer ist er eigentlich? Kennt keiner. Aber es war ein geiler Move und so. Und ich glaube, dass wenn Schalke nächste Saison gegen Bayern spielt in der Bundesliga, es könnte so das El Simpatico der Trainer sein. So Miron Muslic gegen Vincent Kompany. Freue ich mich schon sehr drauf. Vertrag hat sich mit dem Aufstieg im Übrigen auch automatisch verlängert, vollkommen verdientermaßen.
Absolut, vollkommen verdient und du hast es gesagt, Sympathie bringt er ja absolut mit. Also ich sag mal so, die jungen Trainer, muss man sagen, also in gewisser Weise einen anderen Ansatz bringen sie mit und man sieht ja auch, wie das funktionieren kann. Also ja, das, also ich will jetzt hier keinen Vergleich bringen, aber das funktioniert bei beiden Mannschaften schon sehr, sehr gut. Also jede für sich gesprochen, aber zumindest in der Außendarstellung zumindest ziemlich ähnlich. Also immer dieses mit Gelassenheit und wir stehen zusammen und wir schauen nur auf uns. Also das ist schon, hat man sehr, sehr gut gemacht. Und wie du gesagt hast, Mirjam Muslic, hat man zumindest auch gedacht, ach, das ist der Nächste, der nach 8 Spieltagen geht. aber absolut nein. Also ich, vor allem müsste man auch mal überlegen, welcher Schalke-Trainer das letzte Mal verlängert worden ist. Also das müsste auch schon zumindest etwas länger her sein.
Ich kann dir die letzten gar nicht mehr alle aufzählen. Also aber was ja auch noch cool ist, ne, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, auch die Gespräche mit Edin Dzeko laufen ja noch. Er möchte seine Karriere offenbar noch nicht beenden. Hättest du jemals potenziell nochmal gedacht, dass wir Edin Dzeko nochmal in der Bundesliga sehen? Ist ja abgefahrene Scheiße. Ne? Entschuldigung, dass ich jetzt das SCH-Wort, aber es ist schon abgefahren, oder?
Ja, da rennen möglicherweise dann zwei, du hast es schon angesprochen, Bayern gegen Schalke oder Schalke gegen Bayern, je nachdem, was dann zu Werk kommt in der Hinrunde, rennen dann zwei 40-Jährige über den Platz. Eine steht im Tor, der andere im Sturm. Also das hätte man auch nicht gedacht. Also wie du sagtest, die Verpflichtung allein im Winter war ja schon die Überraschung, aber er hat ja auch das vollkommen Bock auf den Club und ich denke mal, ich sag mal so, er hatte ja auch wohl offensichtlich auch schon im Winter deutlich lukrativere Angebote gehabt und hat sich dann, ich sag's mal, vielleicht aus erster Sicht das für das Unlukrativste entschieden, aber vielleicht für ihn nochmal, gerade in den alten Tagen, ist er dann das Geld hoffentlich, oder das sieht man vielleicht bei ihm ja hoffentlich dann auch mal egal und dann geht's dann einfach nur auf Bock und ich glaube, einen Aufstieg feiern, also kann ich auch jeder von sich behaupten. Das ist vielleicht, das sagen ja zumindest viele, ein Aufstieg ist manchmal auch einfach selbst als Spieler schöner als gewisse Meisterschaften.
Es wird ja auch insofern interessant, ne? Wie wird er sich noch in der Bundesliga durchsetzen können? Was für eine Rolle spielt er auch? Und auch als Ex-Wolfsburger, ne, mit dem VfL war er extrem erfolgreich. Gut, wenn Wolfsburg jetzt absteigen sollte, wäre es dann wieder blöd. Aber auf der anderen Seite, also das würde ich irgendwie, da würde ich es Wolfsburg wünschen, dann in der Liga zu bleiben, weil dann Dzeko gegen seinen Ex-Club, wie gesagt, war extrem erfolgreiche Zeit damals. Und dann so ein Spiel gegen seinen Ex-Club, gegen die Wölfe, das hätte doch auch irgendwie was. Aber auf jeden Fall, voll schön. Königsblau wieder zurück in der zweiten Bundesliga. Wir freuen uns da sehr drauf und wir schauen mal, wer da noch nachfolgen wird. Wir haben aber immerhin sozusagen schon einen Ersatz gefunden für die Schalker, nämlich den VfL Osnabrück. Die werden nächstes Jahr in der zweiten Liga spielen, sind in der dritten Liga bereits Meister geworden. Ist sozusagen die Rückkehr nach zwei Spielzeiten. Auch unter einem sehr guten Trainer, Timo Schulz, auch ein richtig guter Typ, habe ich auch schon persönlich kennengelernt. Sehr, wie gesagt, sehr cooler Typ auf jeden Fall. Und was ja besonders interessant ist bei den Osnabrückern, ist, dass die Saison ja relativ schwerfällig losging. Ne? Also gerade zu Hause, kann ich mich erinnern, hast du teilweise wirklich echt harte Niederlagen gekriegt. Es ging ja schon los, auswärts gegen die Münchner Löwen mit einem 1:3. Dann hast du zu Hause unter anderem 4:0 gegen die zweite Mannschaft von Hoffenheim verloren. Gegen Stuttgart zu Hause auch nochmal ein 1:2. Zu Hause 0:1 verloren. Gegen Wiesbaden in Verl bist du mit 4:1 untergegangen. Also das waren, ich habe jetzt nur natürlich auch nur die schlimmsten Ergebnisse rausgesucht, muss man dazu sagen. Aber das sind ja schon Ergebnisse, wo du sagst, boah, könnte eng werden. Aber dann in diesem Jahr bisher nur ein Spiel überhaupt verloren. Und das war natürlich bei der Mannschaft, die bisher in der ersten und dritten Liga bisher noch kein einziges Heimspiel verloren hat. Und das ist, Luca?
Der MSV Duisburg, wenn ich mich nicht falsch erinnere. Ne?
Ja, natürlich. So, aber ansonsten, das war die einzige Niederlage. Und wenn du dir auch anguckst, gerade hinten raus mit Leuten wie Kehl, Meißner, Kammerbauer, Batschi, sowieso jetzt Publikumsliebling, auch ein cooler Name, der jetzt gerade in den letzten Wochen wirklich getroffen hat, wie bekloppt, Kopacz, Jakobsen. Wird auf jeden Fall spannend. Zweite Liga an der Bremer Brücke. Ich fand es damals, als ich da war mit dem MSV, nicht ganz so cool, aber das war auch Herbst, regnerisch und so ein bisschen bäh. Aber auf der anderen Seite auch so ein enges Stadion, es hat auch irgendwie was.
Auf jeden Fall, ich meine, das hätte ich auch nicht gedacht. Also das, wenn man so ein bisschen dritte Liga nicht ganz so verfolgt hat und dann guckt man auf die Tabelle und nach ein paar Wochen, oh, wo kommt denn jetzt auf einmal Osnabrück her? Aber wie du es ja schon gesagt hast, die Saison fast, ich sag es mal, unfallfrei durchgekommen. Das ist ja schon der Wahnsinn. Und ich sage es mal so, die Feierlichkeiten dementsprechend ja auch gewesen. Im Bus hat man den Aufstieg klar gemacht. Also nicht mal, also man hat auf die Konkurrenz gehofft, die Konkurrenz hat geliefert und dann ja auch jetzt Meister geworden. Also uneinholbar vorne. Korrigiere mich da, wenn ich da falsch liege, aber also eine starke Leistung hätte ich auch nicht gedacht. Vor allen Dingen, weil ja auch in den letzten Wochen die Konkurrenz zumindest auch in großen Teilen, ich sag mal, auch gegeneinander gespielt haben. Das stimmt natürlich auch. Gestern ja auch Duisburg gegen Cottbus. Aber da ist ja auch bei manchen, die einen Tiefpunkt oder die, der Formverlust halt da war. Aber die hatten zumindest den Formverlust dann Anfang der Saison. Und jetzt vielleicht umso besser da, wo es dann richtig drauf ankommt. Und deshalb auch nochmal an der Stelle Glückwunsch. Zweite Liga, Osnabrück. Das ist doch wieder schön, auch da mehr Präsenz dann auch ja, bei Osnabrück zu haben. Ich meine, das ist ja auch, finde ich, eine Mannschaft, die ja schon etabliert eine lange Zeit gewesen ist in der zweiten Liga. Das stimmt schon.
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, dass sie auch nach der Niederlage in Duisburg nicht umgefallen sind, sondern weitergemacht haben. Ich meine, du siehst jetzt das Gegenbeispiel Rot-Weiß Essen, die eigentlich schon nach dem Derby-Sieg auf und davon waren und jetzt mal so richtig einknicken, also 6-1 beim VfB Stuttgart 2. Holla die Waldfee. Übrigens, wenn es ganz blöd läuft, darf ich nächstes Jahr mit einem MSV dann zweimal nach Großasbach fahren, weil Sonnenhof Großasbach ist in die dritte Liga aufgestiegen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und der VfB hat, glaube ich, also die zweite Mannschaft hat, glaube ich, den Klassenhalt auch schon sicher. Ja, gut. Weiß nicht, ob das unbedingt sein muss. Zweimal, wir machen Druck, Arena. Aber naja, gut, wenn es so sein soll, dann meinetwegen. Ja, aber Osnabrück, wie gesagt, nächstes Jahr zweite Bundesliga. In die andere Richtung geht es hingegen für den SSV Ulm. Der Abstieg ist gewiss in die Regionalliga Südwest. Pavel Dotschev, der eigentlich irgendwie fast immer was retten konnte, konnte diesmal aber auch nichts tun. Es ist ja wirklich eine verrückte Geschichte, wenn man dran zurückdenkt. In der Saison 22/23 unter Thomas Wörle sind die Spatzen nach 22 Jahren in die dritte Liga aufgestiegen. Und dann folgte direkt der Durchmarsch in die zweite Bundesliga. Und genauso schnell ging es dann wieder in die andere Richtung. Man hatte jetzt vor der Saison natürlich auch Pech. Oder in der Saison, man hatte insgesamt 5 Spieler mit 5 Kreuzbandrissen. Ne? Also das ist natürlich auch maximal bitter, unter anderem auch ein Johannes Reichert, ne, wichtiger Spieler, Kapitän, der im Prinzip die ganze Saison gefehlt hat, Martinovic, Wenig, David und Boller, also auch alles nicht unwichtige Spieler. Dazu haben sich auch viele wichtige Spieler vorab verlassen, Batista, Meier, Kölle, Telalovic, Krattenmacher, ja, versucht die mal alle aufzufangen und dann auf der anderen Seite natürlich auch riesige Fehler im Management, also du hast im Lauf der Saison, sind 2 Geschäftsführer geflogen, dazu auch 2 Trainer, beim zweiten bei Glasbrenner, der ja von den A-Junioren kam, wo du ja dachtest, okay, der ist jetzt der neue heiße Scheiß. Und dann im Laufe der Saison kam dann ein Brief von Reichert, glaube ich, und von Torhüter Ortak an den Aufsichtsrat, glaube ich, oder an den Vorstand adressiert, wo die dann Glasbrenner mal richtig in den Senkel gestellt haben für sein Coaching, was jetzt auch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war. Aber insofern hattest du sowohl auf dem Platz als auch abseits dessen immer so einen Alarm um diesen Verein. Und ja, du hast immer zwischendurch, es gab mal so Spiele, wo du dachtest, ah, jetzt können sie rankommen. Saarbrücken hat ja lange Zeit die Tür offen gelassen, aber von unten ist so richtig nie mehr jemand rangekommen. Und ja, ist eigentlich unglaublich. Ich frage mich halt auch immer noch, wie dann damals der MSV im Februar da verlieren konnte.
Sachen gibt's, ne? Also ja. Das ist schon der Wahnsinn. Also wie du sagst, Ulm, Ja, es ist ja schon krass. Also so dann, das ist dann so das Extreme, ne? Also also von der Einrichtung, diese zwei Aufstiege hintereinander und dann so auch jetzt zweimal durchgereicht zu werden, ist schon extrem hart. Und das vergisst man vielleicht immer, hängen auch immer viele Jobs dran und gerade dann Regionalliga. Das kann auch richtig lang und richtig hart und richtig bitter werden, wenn es in Richtung dritte Liga gehen soll. Und wir wissen ja auch, die Regionalligen sind umkämpft und deshalb versuchen ja auch immer da viele sich hochzuarbeiten, dann den Aufstieg zu schaffen. Ich sag's mal, in der dritten Liga hatten wir jetzt auch mit Havelse und Schweinfurt Mannschaften dabei, gerade Schweinfurt, wo man vielleicht auch sehen konnte, okay, es wird jetzt nichts Langfristiges in der dritten Liga, aber ich finde auch Havelse für einen Aufsteiger 32 Punkte genauso viel wie Ulm. Also hätte sicherlich auch keiner gedacht. Aber ich sag's mal, dann in der Liga zu bleiben, in der dritten Liga ist schon schwierig, aber Regionalliga sich erstmal, ich sag's mal, zu stabilisieren, ist auch schwierig. Also hat's ja auch schon oft gegeben, wo man dann nochmal abgestiegen ist. Also das, wie gesagt, hoffen wir mal für Ulm nicht, dass es so passiert, aber angesichts dessen kann es auch richtig bitter werden. Hoffen wir mal nicht.
Nee, das wäre wirklich schade, und weil du es auch angesprochen hast, ne, das, ja, von den Spielern her mal abgesehen, aber ja, ansonsten auch noch ein riesiger Personalapparat dahinter steht. Und ich kann mich noch erinnern, als wir damals in Ulm waren, wie wir da super betreut wurden. Die Leute waren da auch super nett und so. Also, und persönlich wünschst du denen natürlich erst recht nicht diesen Abstieg. Jetzt ist der leider so gekommen. Aber ja, das ist immer das, was, wenn wir hier mal so Larifari und einfach über das Sportliche sprechen, das aber so, ja, das nicht nur sportliche Konsequenzen hat, sondern häufig auch beruflich, personelle, je nachdem, dass da wahrscheinlich der Personalapparat auch im Hintergrund ein wenig schrumpfen wird. Leider. Gehen wir mal rein in unseren Bundesliga-Flash. 32. Spieltag. Ich gehe wie immer erstmal alle Spiele durch und dann gucken wir uns, was wir uns schnappen wollen. Ich habe zum ersten ein knackiges 3:3 zwischen den Bayern und Heidenheim. Auf der einen Seite kann man sagen, ja, gut, okay, Champions League ist momentan das Wichtigste. Auf der anderen Seite, als ich mir dann hinterher auch die Verteidigung angeguckt habe und da, ja, also Ito, Tah, Stanisic und Kim gesehen habe, da dachte ich mir schon, also bei allem Respekt, okay, zweiter Anzug, aber ich kann von den vier Spielern, glaube ich, erwarten, dass die nicht hinten drei Tore reinlassen. Doppelpack von Budu, Zivzivate, auch richtig schöne Tore. Leon Goretzka hat hingegen zweimal getroffen. Diandra May natürlich ganz am Ende, ganz bitter, dass der Schuss von Olise ihn da an den Rücken knallt. Richtiges Kacktor, kann man, glaube ich, so sagen. Aber immerhin, Heidenheim holt einen richtig wichtigen Punkt in München. Das 100. Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und HSV haben wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Ging 1:2 für die Hamburger aus. Somit hat der HSV den Klassenerhalt klar gemacht. Herzlichen Glückwunsch dazu. Werder Bremen muss noch ein bisschen zittern. Die haben auch verloren mit 1:3 gegen Augsburg. Doppelpack von Anton Kade. Namen solltet ihr euch auf jeden Fall mal merken für die nächsten Wochen, für die nächste Transferphase. Schauen wir mal. Augsburg hat somit auf jeden Fall noch Chancen auf Europa. Über Union gegen Köln 2:2 werden wir bestimmt gleich auf jeden Fall nochmal sprechen mit Köln-Edelfan Lukas Storms. Die Kölner haben ja bereits 2:0 geführt. Die Unioner am Ende noch spät den Ausgleich gemacht. Auch dank eines Traumtors von Livan Bocu wirklich sehenswert. Damit die Unioner übrigens auch schon safe. Ebenfalls torreich ging es weiter zwischen Hoffenheim und Stuttgart. 3:3. Die TSG hat bereits 3:1 geführt. Also sehr, sehr bitter, dass sie das noch aus der Hand gegeben haben. Und Atakan Karasor ja eigentlich sogar eine rote Karte gesehen hat. Insofern, der VfB war in Unterzahl und Thiago Tomasch macht dann doch noch last minute den Ausgleich. Im Topspiel eine klare Sache, überraschend für Bayer Leverkusen, 4:1 gegen RB Leipzig. Somit hat Leipzig die vorzeitige CL-Quali, also Champions League-Quali, verpasst. St. Pauli seit 8 Spielen mittlerweile sieglos. Es geht weiter. 1:2 gegen Mainz verloren. Der FSV somit auch sicher ein weiteres Jahr in der Bundesliga dabei. Der BVB schleppt sich irgendwie noch durch die Bundesliga. Die vorzeitige Vizemeisterschaft hat man verpasst gegen Gladbach. Die haben mit 1:0 gewonnen. Dank Matchwinner Tabakovic und auch dank vieler Chancen, die man hat liegen lassen. Normalerweise war das, glaube ich, so ein klassisches Spiel, wo man sagt, dass der BVB irgendwann hinten raus das dreckige Tor hätte machen müssen, weil Gladbach so viele vergeben hat, ist dann doch nicht so gekommen. Ich weiß nicht, ob ich es eben gesagt habe, also damit ist Gladbach auch sicher dabei, nächstes Jahr in der Bundesliga. Und dann zum Abschluss wieder ein starkes Spiel vom VfL Wolfsburg, aber am Ende wiederholt sich auch das wieder, dass die Wölfe einfach in Führungen halten können sie einfach nicht. So, aber immerhin ein Punkt in Freiburg, aber es hätte auch mehr sein dürfen. Luca, darfst gerne dein erstes Spiel picken, was hättest du gerne? War ja einiges los.
Absolut, also können gerne auch zum Anfang über Bayern-Heidenheim reden. Ich finde das, also hört sich jetzt erstmal an sich vom Ergebnis 3-3, sagt man, okay, haben die Bayern wieder die Heidenheim oder hat man den Gegner wieder zwei Tore Vorsprung gebracht. Aber ich finde, also um mal auf Heidenheim zu sprechen kommen, es ist ja wirklich eine Wahnsinnsleistung, seitdem man eigentlich gesagt hat, die sind faktisch, oder was ist faktisch? Faktisch sind sie ja noch nicht abgestiegen, nicht einmal. Aber zumindest rechnerisch könnte es jedes Mal knapp werden, sind sie ja immer davongelaufen, haben zumindest dann immer gepunktet oder dann auch gewonnen. Deswegen auch eine Wahnsinnsleistung. Ich meine, dass dann am Ende, und das ist dann einfach, muss man sagen, die Qualität von Michael Olise, die wir über die ganze Saison ja schon sehen, also man müsste, und das hat bestimmt jemand schon gemacht, die Tore von dem aus dieser Saison zu machen. Also das ist ja immer Copy and Paste und das ist so eine krasse Qualität und dass dann auch mal so einer ja, blöd reinfällt, da kannst du natürlich als Torwart auch nichts machen. Das ist schon echt der Wahnsinn und Heidenheim hätte sich spielerisch auf jeden Fall diesen Punkt verdient, aber das muss man auch wieder sagen, Bayern kämpft auch da immer bis die Uhr oder bis der Schiedsrichter noch nicht abgepfiffen hat. Auch nochmal um den Punkt, klar, den könnte ihn jetzt relativ, oder den kann Bayern ziemlich egal sein, weil man ist ja Meister, aber man will sich ja immer, oder man will ja zumindest beim Thema Wettbewerbsverzerrung, was ja auch bei diesem Spiel wieder zumindest man teilweise ja gehört hat, ja, nichts entgegenräumen und ich sage jetzt mal, man hat nicht so ein bisschen das Dortmund gemacht, wo man sagt, ah ja, für uns geht's ja um gar nichts mehr. Man will ja weiterhin die Spannung hochhalten und ich glaube, da sind so Bundesligaspiele sehen dann einfacher aus, zumindest auf dem Papier, als sie dann vielleicht sind, weil Heidenheim, ich sag mal, ist ein Gegner, looking at you, Köln und Mainz, die nochmal richtig ekelhaft werden können. Also gerade, also weil Heidenheim hat so blöd klingt, ja absolut gar nichts zu verlieren.
Auf jeden Fall, was ich ja besonders beeindruckend fand, dass ja Heidenheim, nachdem es ja 2-2 stand und die Bayern haben ja richtig Druck gemacht, dass sie da im Prinzip nicht umkippen, sondern eher im Gegenteil sogar die Chance noch eiskalt nutzen, um wieder in Führung zu gehen. Ne? Also das ist ja so ein bisschen das Absurde, das ist ja quasi der Unterschied zu Freiburg, zu, wer war noch, wo haben sie noch aufgeholt in der letzten Woche?
Mainz,
genau, die dann eingeknickt sind und Heidenheim, die sind so kackdreist und gehen dann nochmal mitten in dieser Phase aus dem Nix in Führung. Ne? Also das musst du auch erstmal so machen. Und auf der anderen Seite gewundert hat es mich nicht, weil schau dir ja wirklich mal alle Spiele von Heidenheim in München an. Also die waren immer ekelhaft. So, ich sag da immer gern mein Paradespiel vor ein paar Jahren, dieses irre Pokalspiel, was irgendwie am Ende 5-4 nach 90 Minuten geendet ist, wo Heidenheim, glaube ich, sogar noch Zweitligist war. Also das waren immer Spiele, die komplett wild sind. Um vielleicht das Spiel noch kurz rund zu machen, auch in Bezug auf die Champions League, ne? Da müssen die Bayern ja noch ein Tor aufholen gegenüber PSG. Das ist jetzt erstmal für die Bayern keine Herausforderung, weil die können immer Tore schießen. Aber weil ich auch immer eben das Thema Abwehr angesprochen habe. Natürlich sagt hinten raus die ganze Welt, mein Gott, wir dachten, Bayern gegen Real wäre geisteskrank gewesen. So, und dann siehst du einfach dieses Halbfinal-Hinspiel in Paris und denkst dir so, what the fuck? Also es gab ja keine Abwehr, kein Mittelfeld. Es ging ja wirklich von links nach rechts. Also, dass sie irgendwann nicht müde geworden sind, hat mich schon gewundert, weil du immer nur im Vollsprint von der einen Seite zur anderen. Aber da dachte ich mir auch, Leute, also, ja, okay, Bayern kann immer viele Tore schießen, aber auch wenn es PSG ist, du kannst doch am Ende in Paris nicht 4 Tore schießen und am Ende verlieren. So, und da, du hast, und nochmal, ja, Ito, Kim und ja, die sind nicht erste Elf, so ist der zweite Anzug, aber das ist, ich kann ja nicht sagen, dass da hier der Junge, wie heißt der, Bara Sapoko Ndaye, dass der da in der Verteidigung gespielt hätte oder so, sondern das sind gestandene Abwehrspieler. So, und also da finde ich, und da hoffe ich so ein bisschen, dass sie die richtigen Schlüsse draus gezogen haben, weil es mir nach dem Hinspiel in Paris, und du hast es in den Wochen vorher ja schon gesehen, so, aber dass auch gerade nach dem Paris-Spiel mir dann das, die schlechte Abwehrleistung dann doch ein bisschen zu wenig thematisiert wurde und dann so gesagt wurde, ja, Paris hat halt Qualität, die können immer Tore schießen. Ja, stimmt auch. Aber trotzdem kannst du doch nicht 5 Tore kriegen. So. Also das ist einfach zu viel, auch in der Bundesliga.
Ja gut, jetzt kann man halt sagen, ist nur ein Torunterschied, ob du jetzt 4 schießt und 5 kassierst. Also es zählt im Endeffekt, wie viel Abstand habe ich zum Gegner. In so einem Spiel muss man ja wirklich sagen, aus Sicht von Paris ja, dass die Auswärtstorregel ja nicht mehr existiert, weil das wäre dann richtig bitter bei dann ja. Einem 1-0 von München gegen Paris aus deren Sicht. Also deswegen, aber das ist einfach, glaube ich, für eine Paris-Frags. Die haben, meine ich, auch ihre Generalprobe verloren für Mittwoch gegen ein Mittelfeld-Team aus der Liga. Also zumindest so habe ich das mitbekommen, dass sie zumindest nicht gewonnen haben. Aber das sind einfach Mannschaften auf so einem Top-Niveau, die können einfach nichts anderes spielen. Ich meine, Arsenal in der Premier League ja auch ein ähnliches Beispiel, die zumindest die Highlights, wenn man sich mal ein Spiel oder auch in der Champions League, wenn man die mal verfolgt, ist es ja eigentlich fast immer Ecke-Tor und Standards. Und also weil spielerisch glänzen die ja jetzt auch nicht. Da sind zum Glück PSG und Bayern ja eine Liga, ja, und das war ja auch so ein bisschen das Abziehbild, auch über die Medien verteilt, eine Liga für sich, zumindest auch spielerisch, und das sollte der Fußball normalerweise ja auch darstellen.
Auf jeden Fall, ich habe hier gerade das mal kurz geguckt, ja genau, es waren 2-2 gegen Lorient. Also insofern, ja, haben die Bayern sogar in ihrem Spiel wieder ein Tor mehr geschossen. Aber auch wieder ins Meer kassiert. Aber wir sind auf jeden Fall gespannt. Das wird ein geiles Halbfinale. Kammer flimmern ist, glaube ich, vorprogrammiert. Auf jeden Fall. Nur, dass es jetzt um Siegen oder Fliegen geht. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Schauen wir, glaube ich, noch einmal auf Union gegen Köln. Und vor allem mit deiner Analyse zu diesem Spiel. Die Kölner haben schon 2-0 geführt. Klar, jetzt kann man sagen, die Unioner bei Luca ist im Hintergrund viel los, offensichtlich.
Kann sie ja rausschneiden.
Ja, alles gut. Genau, die Kölner 2-0 geführt. Jetzt kann man natürlich sagen, dass die Unioner unter Marie-Louise Eta offensiv mittlerweile ein ganz anderes Gesicht zeigt. Also es gefällt mir richtig gut, dass man sieht, Union kann Offensivfußball spielen. So, aufgrund dessen sind sie ja überhaupt noch zurückgekommen. Und trotzdem, auch wenn es am Ende des Tages für den Klassenerhalt ja gereicht hat, ist das ja trotzdem, geht man da trotzdem mit einem doofen Gefühl letztendlich raus.
Für Union oder jetzt für Köln?
Ja, eher für Köln.
Beide. Achso, ja, okay. Ja, genau, vor allem, weil du ja 2-0 geführt hast, Tore von Bülter und Elmaler, dann in der ersten und beziehungsweise in der zweiten Hälfte, 2-0 warst du vorne. Ja, und dann hast du halt dementsprechend ja vorne komplett gewechselt. Elmaler wohl angeschlagen gewesen. Das hat sich jetzt so, zumindest hat man jetzt nicht mehr viel mehr darüber gehört, deswegen gehe ich mal davon aus, dass es ja auch so war. Der wurde ja auch zumindest eine längere Zeit behandelt. Und dann wechselst du jetzt vorne so viel aus und seitdem, oder in dem dessen hast du ja seitdem auch keinen richtigen Angriff mehr gestartet, und mehr oder weniger nach den Auswechslungen kam ja auch dann das Tor für Berlin mit Rote, und ja, wie gesagt, wenn du halt Union kommen lässt und nicht mehr angreifst, und das war jetzt fast schon ähnlich wie gegen Wolfsburg, wo sie ja auch fast den Punkt noch geholt hätten, ja auch so, wenn du die dann einfach kommen lässt, Standards, Ecken, dieses typische Union, dieses, wo für die ganze Mannschaft dann im 16er steht und nur so Freak-Sachen passieren. Gut, jetzt kann man sagen, das war jetzt beim 2-2 absolut Gegenteil der Fall, aber dann hauen die auch so Dinger raus, das siehst du ja, diese oder Distanzschüsse siehst du ja bei Union Berlin ja verhältnismäßig dann auch oft. Kann ich mich jetzt täuschen, aber es wirkt zumindest immer so. Da haben sie dann auch eine gute Qualität mit, aber ich sag mal so, für Union ist es gut, dass man jetzt mit diesem Punkt den Klassenerhalt geschafft hat. Wenn man jetzt so überlegt, für Köln ist es ja auch so, wenn man die Tordifferenz guckt, bei 32 Punkten reichen dir auch die 32 Punkte aufgrund der Tordifferenz mit minus 8. Aber es geht um das generelle Gefühl, glaube ich, aus der Saison zu gehen, weil ich sag's mal, ein 2-0 zu verspielen ist halt auch so ein Thema, wo man, was zumindest jetzt bei René Wagner ein bisschen der Fall ist, dass man, sag's mal, die Konstanz nicht über die 90 Minuten kriegt und das ist oder passt zumindest zur Saison von Köln ganz gut.
Es gab ja sehr viele kritische Handspielszenen in diesem Spiel. Ich glaube, ich kann schon mal verraten, wir hatten vorab schon mal ein bisschen drüber gesprochen und dass da im Prinzip keine Entscheidung dabei war, wo wir zumindest beide gesagt hätten, die ist jetzt grob falsch. Eine Sache, die mich ein bisschen gewundert war bei dem Tor von Bülter, wo ja die Unioner ja auch abseits reklamiert haben. Es war ja dieser Pass auf Außen, auf Kaminski, glaube ich, also der Pass von Lund auf Kaminski, wo dann El Mala, der stand im Abseits, erst zum Ball hingelaufen ist, dann aber abgedreht hat, weil er halt im Abseits war und dann quasi Kaminski durchgelaufen ist, die Flanke reinschlägt und Bülter das Tor macht. Stand so ein bisschen die Frage im Raum, so wie El Mala zu dem Ball hingeht, geht er da so hin, dass man sagt, es ist jetzt ein aktives Eingreifen, dass das halt Abseits ist, oder so wie der Schiedsrichter es am Ende entschieden hat, das reicht nicht aus, dass er da nur so in die Richtung gelaufen ist. Mein Gefühl war, ich hätte gesagt, es ist Abseits. Wie siehst du das?
Das habe ich im ersten Moment gar nicht so, also das heißt, habe ich im ersten Moment nicht so mitbekommen, aber es ist einfach so, da hat man nicht drauf geachtet. Es war ja in den Highlights zumindest zu sehen, oder zumindest hat man es dort öfter thematisiert, dass die Fahne ja vom Linienrichter auch gehoben worden ist und da sich die Unioner deshalb ja auch beschwert haben, okay, es ist Abseits. Ich finde, das ist dann, oder dass man sich dann beschwert, okay, aber an sich fand ich tatsächlich jetzt auch nicht, wo man sagt, dass es Abseits ist, weil er kann, also er hätte ja auch da stehen können, sei es einfach mal, weil er hat ja nicht aktiv den Ball berührt und deshalb, ja, hätte ich jetzt tatsächlich gesagt, dass es kein Abseits ist. Hätte mir aber, wie das dann zum Thema worden ist, auch gedacht, okay, hätte ja auch per VAR nochmal überprüft werden können, weil, wie du sagst, er macht ja den Laufweg mit, also wird dann in dessen aktiv. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, solange du den Ball nicht berührst, es ist relativ egal, ob du jetzt den Laufweg machst oder nicht. Also sonst wäre das Tor niemals gezählt worden. Also, sag ich mal, vielleicht auch für manche Teams jetzt, vielleicht muss man ja sagen, dass es, man kommt nicht oft in die Situation. Aber das halt in gewisser Weise so auszunutzen, dass die Regel das so hergibt, könnte man ja auch machen. Aber es war so in gewisser Weise eine Diskrepanz zwischen dem Linienrichter und dem Schiedsrichter, weil er, wie gesagt, die Fahne gehoben hat und dass die Unionsspieler sich dann beschwert haben, weil wenn man überlegt, klar, du achtest ja als Abwehrspieler natürlich auch drauf, was macht der Linienrichter, wenn der Abseits anzeigt, ja, hörst du vielleicht auch manchmal auf zu spielen. Sollte eigentlich auch nicht sein, aber ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Reflex und also ich kann zumindest die Aufregung verstehen, aber wenn es jetzt auf der anderen Seite gewesen wäre, hätte man sich auch nicht beschweren können. Also von daher, ich sag's mal, clever gemacht, aber es gab ja auch eine Szene mit dem Ausspielen und dem Einwurf, was dann nochmal ein Thema worden ist nach der Behandlungspause.
Ja.
Kam dann, ich sag's mal, so ein bisschen als Retourkutsche zurück, aber it is wie it is. Also, mein Gott, kann man jetzt eh nicht mehr dran ändern. Also, von daher, schwieriges Thema, aber ich denke mal, es wurde schon richtig entschieden, kann ich mir zumindest vorstellen, dass es so war. Also,
ja. Also, Vielleicht habe ich da auch eine Regellücke irgendwie, weil ich das jetzt nicht so in Erinnerung hatte, ob das so entscheidend ist, ob man den Ball spielt oder nicht, sondern eher die Entscheidung ist, was für eine Bewegung ich wohin mache. Und für mich geht halt El Mala ganz klar erstmal zum Ball und dreht vorher dann halt ab, als er feststellt. Oder ich weiß nicht, ob Kaminski sogar zu ihm sagt, geh weg. Ich glaube, so war das sogar in die Richtung. Und dann ist es natürlich, wenn er aktiv zum Ball hingeht, dann ist es eigentlich aus, aber wie gesagt, da kann ich regeltechnisch jetzt auch falsch liegen, also Angaben ohne Gewehr, aber wenn er so auf den Ball zuläuft und dann weggeht, dann finde ich das ein bisschen, also finde ich es ein bisschen komisch so. Aber nochmal, das ist, das war auch nur eine Szene, wo ich jetzt sage, da kann ich vollkommen falsch liegen und wo ich gesagt habe, es sieht ein bisschen komisch aus. Aber ja, pff. Wie gesagt, am Ende ist es jetzt so, ob es ein grober Fehler ist oder nicht. Also wir regen uns ja gerne über Schiedsrichter auf, über Handspiele und so weiter. Das ist jetzt aber eine Sache, ja, wo auch ich sage, hat mich gewundert. Aber ja, wenn es so ist, dann ist das so. Wollen wir noch was vom Spieltag bearbeiten? Brennt dir noch etwas auf der Seele, was du noch unbedingt besprechen möchtest?
Nee, wie gesagt, also vielleicht anreißen noch so ein bisschen Gladbach, Dortmund, aber ich denke mal, bei Dortmund ist so ein bisschen die Luft raus, aber beim Thema, wie gesagt, Wettbewerbsverzerrung, Abstiegskampf, könnte man der Dortmund dann doch schon ein bisschen den Strick draus ziehen, weil das war ja eine Nichtleistung, du hast es so ein bisschen ja schon angesprochen, dass man ja nur sich eine Frage gestellt hat, wann Dortmund das Tor schießt, aber Gladbach war auch so ein bisschen aus meiner Sicht überraschend, dass man dort gegen Dortmund so bestehen konnte, aber die hatten einen Plan. Da war jetzt auch vielleicht mal Druck drauf und sagt, naja, wir haben jetzt die Möglichkeit, den Klassenerhalt zu schaffen. Und das haben sie auch gemacht. Deswegen das ja auch dementsprechend vorzeitig klar gemacht. Und da auch jeden Verein, der das geschafft hat, den Klassenerhalt zu schaffen, also Mainz und Gladbach, da auch Glückwunsch, dass man die Klasse gehalten hat. Also muss man ja ganz klar sagen. Ich meine, klar, du hast in Dortmund vorgefunden, was ähnlich wie Bayern, ich sag's mal, vielleicht nicht drauf gedacht war. Die hundertprozentige Ernsthaftigkeit hatte vielleicht Bayern dann doch schon deutlich mehr, weil noch die Champions League ansteht, aber bei Dortmund, die spielen ja lange Zeit nicht mehr im Pokal mit, sind ja Champions League relativ früh schon ausgeschieden, deswegen der Druck ein wenig schon länger raus in der Bundesliga, aber dennoch muss man sagen, man sollte doch eigentlich jedes Spiel ernst nehmen, gerade dann, wenn man sich vielleicht noch in der neuen Saison oder zur neuen Saison nochmal beweisen will und ich sage jetzt mal die Stimmen rund um Niko Kovac, aus meiner Sicht so ein bisschen unverhältnismäßig, weil man spielt ja punktemäßig ja doch eine gute Saison. Nicht ungerechtfertigt, aber ich sag mal so, Dortmund ist ja beim Thema ja auch mal relativ schnell, was dem Thema Trainer angeht. Aber die Endphase von Dortmund jetzt auch nicht mehr so 100% rosig, sagen wir es mal so.
Ja, auf jeden Fall. Es ist halt, man kann zum Fußball von Niko Kovac stehen, wie man möchte. Ich sage auf der anderen Seite halt aber auch immer, und das habe ich auch am Anfang gesagt, als der BVB gesagt hat, sie wollen Kovac haben, du musst ja wissen, was dieser Mensch mitbringt und was für einen Stil der spielen lässt. So, und der Stil von Kovac ist nach Stationen in Frankfurt, bei Bayern, ist ja nun hinlänglich bekannt, so dass er jetzt nicht spielerisch jetzt nicht das spielen lässt, wo du jetzt sagst, boah, holy shit, du stehst jetzt auf den Stühlen. So, aber das hatte der BVB ja auch schon jahrelang und es war ja nachhaltig, aber zwar war das geilerer Fußball vielleicht, aber nachhaltig erfolgreich war das auch nicht. So, und dementsprechend bin ich jetzt kein Fan von Niko Kovac, von seinem Fußball, aber auf der anderen Seite denke ich mir immer so, du weißt, was du kriegst. So, und dann finde ich es immer ein bisschen merkwürdig, ihnen da dann immer jetzt einen Strick draus zu drehen, weil dafür hat man sich ja letztendlich entschieden. So, und zum Beispiel das Spiel in Gladbach, da würde ich jetzt nicht sagen, dass das jetzt, dass dieses Ergebnis jetzt auf Niko Kovacs Mist gewachsen ist, weil wenn du so viele Chancen zulässt und offensiv halt fast gar nichts machst, also wie gesagt, man kann über den Kovac-Fußball viel sagen, ob es einem gefällt oder nicht, aber das war ja jetzt, weiß Gott nicht, das Ziel, da so zu spielen. Also da kann man, glaube ich, die Mannschaft auch mal in die Verantwortung nehmen.
Absolut. Also die Mannschaft sollte man immer in gewisser Weise, was ich ja schon gesagt habe, Empfehlung für die nächste Saison Soll ja wohl auch einen größeren Umbruch geben bei Dortmund, wie man das ja schon längere Zeit zumindest mal geplant hat. Aber mal sehen, was daraus dann passiert. Also wird auch da spannend in der neuen Saison. Auf jeden Fall.
Und genauso spannend wird es jetzt bei Lukas Fail der Woche.
Ja, ich sage jetzt mal so, da hat sich einiges angeboten, finde ich zumindest, aus der zweiten Liga. Es gab ja zumindest, was im Endeffekt Fail. Also man könnte sagen, das Fail der Woche aus meiner Sicht war vielleicht Elversberg gegen Paderborn 5-1. Also das ist schon 3-0 irgendwie in der Stanz nach einer halben Stunde, wo man sagt, okay, das bei einem direkten Duell um den Aufstieg schon der Wahnsinn. Aber ist in gewisser Weise für mich eigentlich Hannover, weil die hätten ja davon auch deutlich profitieren können. Sie hatten ja auf dem Papier den deutlich einfachen Gegner. Mit Preußen Münster stand zwischenzeitlich mal 0-2, am Ende 3-3 ausgegangen, auch wieder mit Traumtoren bis zum geht nicht mehr. Aber Fail ist es in gewisser Weise, weil es beiden Mannschaften nicht so wirklich hilft. Münster hält sich noch zumindest leicht ans Überleben, aber auf Dauer wird das jetzt nicht sein. Und für Hannover ist es, ich sag mal, man hat noch zumindest die Rest, oder man hat nicht nur die Resthoffnung, man ist ja auch auf jeden Fall dran, aber man hätte einen deutlich größeren Schritt ja auch in Richtung Liga 1 machen können. Und jetzt hängt Elversberg wieder vor einem. Das könnte noch, das wird auf jeden Fall auch noch spannend, die letzten zwei Spieltage, also der Fail der Woche, das 3-3 von Hannover gegen Preußen Münster.
Aber trotzdem, toremäßig hat es uns auf jeden Fall Laune gemacht, insbesondere als neutraler Fan. Ich habe mich für Leicester City entschieden. Und zwar ist schon zwei Wochen her tatsächlich, aber beim letzten Mal hatte ich sie, glaube ich, nicht genommen. Deswegen aber das Thema wollte ich noch mal kurz aufgreifen. Also wie gesagt, vor zwei Wochen war der Abstieg nach einem 2-2 gegen Hull City besiegelt. Und zwar Abstieg wohlgemerkt in die League One. Das ist ja in England die dritte Liga. Wenn man sich noch mal zurück, wenn man in die Vergangenheit guckt, 2016 Leicester City Meister geworden. Ne? Das war eine Cinderella-Story im Fußball, gerade in der Premier League, was du ja nie mehr in diesem Jahrhundert für möglich gehalten hättest. Und dann ging es quasi auch schon so ein bisschen, dann danach aber die Jahre los mit den wirtschaftlichen Problemen. 2018 ist der Clubboss beim Hubschrauberabsturz gestorben. Sportlich lief es da eigentlich noch ganz gut. Also 2021 hat man noch den FA Cup gegen Liverpool und den Community Shield gegen Manchester City gewonnen. Das darf man ja nicht vergessen. Man erinnert sich immer nur an die Meisterschaft, aber auch danach hat man durchaus noch hier und da Erfolge gefeiert. Aber dann ging es, wie gesagt, los, dass man halt aus diesem Thema so Spieler entwickeln, so Leute wie Jamie Vardy, Kasper Schmeichel, N'Golo Kanté, Riyad Mahrez, Harry Maguire, die du ja für viel Geld dann veräußert hast. Und da ist man dann von dem Weg so ein bisschen abgekommen und wollte halt dann selbst im Konzert der großen Player mitspielen. Also allein nach 2021 hattest du dann ein fettes Transferminus zum ersten Mal von 60 Millionen Euro, hast dann obendrein noch 100 Millionen in ein modernes Trainingszentrum investiert. Wenn du auch die Schlagzeilen gesehen hast, Leicester hat jetzt in der League One das modernste Trainingscenter von allen. Also das haben manche Premier League Vereine nicht mal. Ne? Also das ist schon ein bisschen absurd und du hast allein in den letzten drei Jahren insgesamt rund 180 Millionen Euro Verlust gemacht. Du warst ja 2023 schon aus der Premier League abgestiegen. Du kamst dann direkt wieder hoch, aber bist dann dementsprechend auch direkt wieder runtergegangen. Und diese Saison in der Championship war halt insofern schon beschissen, weil du im Prinzip mit minus 6 Punkten gestartet bist, wegen der Verstöße gegen die Finanzregeln. Hast du da eine saftige Strafe für gekriegt und dem sind sie halt die ganze Zeit hinterhergerannt. Wenn du aber auch mal guckst, auch mal den Kader. Also der hätte ja nie absteigen dürfen, ne Leute, Asmir Begovic, Jamal Lascelles, Ricardo Pereira, Yannick Westergaard, dann hier kenne ich auch noch von Tottenham, Oliver Skipp und Harry Winks, Jordan Ayew, Patson Daka, Bobby De Cordova-Reed und du hattest dann noch so Leute wie Wout Faes, James Justin und Bilal Elchanous ausgeliehen. Also das ist ja eigentlich absurd, mit dieser Mannschaft abzusteigen, aber auch voll schade.
Absolut, aber Ja, das ist immer so ein bisschen das Thema, ne, bei den englischen Mannschaften, ne? Also da geht's auch mal relativ schnell rauf, wenn das Geld da ist, und auch relativ schnell runter, wenn das Geld nicht da ist oder so manche Situationen dann eben passieren. Ja, ich sag mal, sehr speziell, aber boah, das ist schon. League One ist, Championship, League One ist dritte Liga dann, ne? Also schon, ja, das ist schon heftig. Also, ja, wird spannend sein, auf jeden Fall. Also, wahrscheinlich auch die ganzen Teams, die sich da in deren Stadien wiederfinden, gucken auch nicht schlecht, wenn sie da das dann das erste Mal aufkreuzen.
Auf jeden Fall, immerhin 2008 ist man ja schon mal in die League One abgestiegen, aber direkt danach wiedergekommen, und dann begann ja auch so dieses Fußballmärchen im Prinzip. Und letztendlich, wenn du auch mal guckst, Leeds, die lange Zeit weg waren, schau dir an, wo Sunderland die letzten Jahre waren, die sind ja auch durchgereicht worden bis in die League One, haben da 4-5 Jahre sind die, glaube ich, oder nach 4-5 Jahren sind die da, glaube ich, auch erst wieder rausgekommen, und jetzt sind die wieder fest in der Premier League verankert. Also auch das hat ein Stück weit gedauert, aber sie sind wiedergekommen. Und ja, wie gesagt, man sagt ja auch häufig, gerade ne, mit den finanziellen Geschichten, manchmal kann so ein Abstieg gewisse Sachen auch sanieren am Ende des Tages. Vielleicht ist es genau das, was der Verein jetzt braucht, um dann wieder stark zurückzukommen. Kann man, glaube ich, auf jeden Fall diesem großen Traditionsverein nur wünschen. Wir haben aber auch noch Ehrenmänner, Ehrenfrauen der Woche, wie ihr das haben wollt, oder beziehungsweise je nachdem, für was sich oder für wen sich Luca entschieden hat.
Ich entscheide mich tatsächlich, weil es eben historisch ist, der erste Punkt als Trainerin Marie-Louise Ether, Chapeau, Ehrenfrau der Woche. Also Historie schon alleine geschrieben mit ihrer Übernahme des Chefposten bei Union Berlin auf der Trainerinnenposition. Und deshalb, also wie gesagt, offensiv hätte man das auf jeden Fall schon deutlich früher erreichen können. Aber jetzt der erste Punkt, der dann auch gleichzeitig einen Klassenerhalt bringt für Union Berlin, ist ja feierlich und deshalb Ehrenfrau der Woche. Also ich hätte auch viele andere Kandidaten noch gehabt, aber ich finde, da das jetzt dann doch eine sehr einmalige Sache ist und sie das ja auch für immer behalten wird, kann man das ja auch mal so gerne ausrufen.
Auf jeden Fall finde ich gut, unterschreibe ich auch so. Wir haben ja vorhin über Albert Riera, über diese Wutrede gesprochen. Es gab aber tatsächlich noch eine andere, und zwar war das auch die Überschrift von The Athletic mit der Frage, war das die beste Wutrede dieser Saison? Und zwar geht es um Richie Wellens, Trainer von Leyton Orient, übrigens spielen in der League One. Und die haben gerade so den Klassenerhalt dort geschafft mit einem 2-2 gegen Burton. Und dem Trainer, wie gesagt, Wellens, dem war aber nicht so richtig nach Feiern zumute. Und der hat einmal richtig schön über seine Mannschaft abgeledert. Ich lese das jetzt einfach mal so vor. Und zwar soll er gesagt haben gegenüber seinen Spielern, applaudiert den Fans, sie haben die ganze Saison über Geld bezahlt, um uns zu Hause und auswärts zu sehen. Sie verdienen es, beklatscht zu werden. Aber feiert dann nicht mit euren Familien, verlasst den Platz. Es war eine peinliche Saison. Zu viele Spieler haben 10 Monate ihrer Karriere verschwendet. Ich habe ein Jahr meiner Trainerkarriere verschwendet. Ich habe in der Vergangenheit ein paar Mal unsere Fans kritisiert. Dafür möchte ich mich jetzt entschuldigen. Ich werde euch erklären, warum ich das getan habe. Wir haben eine schwache Mannschaft, wirklich, wirklich schwach, okay? Und wenn unsere Fans sie kritisieren, versuche ich, diese Kritik von ihnen abzulenken. Also trete ich vor die Presse und sage, die Stimmung sei nicht besonders gut gewesen. Und dann lassen die Fans ihre Wut an mir aus. Die Spieler haben aber Woche für Woche nur Mist serviert. Dazu hat er noch die fehlende Siegermentalität und kritisiert und dass die Spieler nicht die richtige Einstellung hätten. Er hat da auch noch ein Beispiel zu genannt, nämlich lief im Mannschaftsbus zuletzt das FA Cup Halbfinale zwischen Manchester City und Southampton. Und anstatt sich das Spiel anzuschauen, sagte Rollins, sie sind an ihren Handys, was auch immer sie da tun. Wie kann man sich die Elite nicht anschauen und von den Allerbesten lernen? Geil, oder?
Auf jeden Fall. Also da war mal jemand richtig unzufrieden mit seinen Spielern. Also man sieht ja auch vielleicht, es liegt nicht immer am Trainer, sondern einfach auch mit was für einem Spielermaterial man umgehen muss. Und ja, fehlt manchmal auch dann hier und da die Professionalität. Und das ist dann sind dann einfach so Faktoren, die du als Trainer nicht beeinflussen kannst. Aber das war schon ein Eingeständnis und eine Entschuldigung ja wirklich an alle Fans. Also Heidenrespekt, ja, coole Aktion, muss man echt sagen.
Ja, vielleicht Richie Wellens nächstes Jahr Trainer bei Eintracht Frankfurt. Das wäre richtig lustig. Oder boah, weißt du, oder Co-Trainer unter Albert Riera. Dann geht's jede Woche richtig ab.
Ich glaube, das wird keiner überleben.
Ja, da werden die Messer im Hintergrund geschärft. Und zwar ausgiebig wahrscheinlich. Ja, aber nee, fand ich mal eine coole Sache. Und wie gesagt, den Namen merken wir uns mal. Wer weiß, wo dieser Mann mit dieser Einstellung noch hinkommt. Ich glaube, Trainer wird er auf jeden Fall bleiben. Ich meine irgendwo auch schon gelesen zu haben, dass er sogar in der Vergangenheit Leyton Orient sogar mal in die Aufstiegsplayoffs irgendwie geführt hatte. Ich glaube, aufgestiegen sind sie dann nicht. Aber auf jeden Fall, der scheint wohl doch in diesem Verein wohl auch schon den ein oder anderen Erfolg gehabt zu haben. Also insofern kann man sich das vielleicht auch erlauben, sowas zu sagen. Die ist noch was Kategorie ist heute leer, das ist aber auch nicht schlimm, weil ich glaube, zeitlich sind wir auch gut im Rennen, dass wir hier den Sack zumachen können. Lieber Luca, ich danke dir auf jeden Fall. Und bevor du die letzten Worte kriegst, nochmal der Hinweis an euch da draußen. Teilt, bewertet gerne diesen Podcast, schreibt uns gerne auf Instagram, was wir noch verbessern können. Wenn ihr noch Themenvorschläge habt, jetzt zum Ende der Saison, schreibt uns die auch gerne. Und wie gesagt, wir sind immer dankbar dafür, wenn ihr den Podcast an alle weiterleitet, die ihn noch nicht kennen, sodass unsere Community noch ein bisschen größer wird. Vielen Dank dafür. Und Luca, wie gesagt, danke, dass du auch wieder mit am Start warst und darfst gerne die letzten Worte loswerden. Wie geht es dir? Wie verbringst du jetzt die letzten Wochen? Es wird ja auf jeden Fall nicht langweiliger.
Nee, wird nicht langweilig. Ich sag mal so, letzter Spieltag werde ich nicht verfolgen können. Da bin ich für ein 24-Stunden-Rennen fast eine Woche eingespannt. Also von daher wird ich sage jetzt mal, für mich, also wird ohne mich stattfinden. Aber ich sag mal so, die nächsten Wochen, gerade mit Champions League, jetzt diese Woche, wird super. Also ich sage es mal so, ist ja noch alles drin. Und sowieso die letzten Wochen einer Saison finde ich dieses Jahr vielleicht sogar noch mehr, obwohl die absolute Spannung, zumindest ja in der Bundesliga nicht drin war, gefällt mir zumindest sehr gut und das hatte ich zumindest auch lange nicht mehr. Also muss ich sagen, also für mich persönlich fand ich es eine gute Saison. Also man hat ja noch die Weltmeisterschaft, gut, da ist die Vorfreude noch nicht so da, aber die muss ja erstmal noch kommen, wenn sie denn kommt, aber sind ja noch Wochen hin, also von daher so weit gucke ich fast schon gar nicht mehr. Deswegen freuen wir uns einfach darauf, was die nächsten oder die letzten Spieltage noch so bringen.
Das tun wir auf jeden Fall und damit verabschieden wir euch in den Abend. Wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin eine schöne Zeit. Danke dir, Luca, und macht's gut.
Ciao.